Das ist der Familienrat mit Katja Saalfrank, ein Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Beratungspraxis in Berlin und Mutter von 4 Söhnen. Hier dreht sich alles um Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Großen und Kleinen, insbesondere natürlich zu den kleinen Kindern und euren Fragen dazu.
Ich bin Matze Hirscher, Gründer von Mit Vergnügen, Familienvater und Fragensteller. Ich besuche Katja in ihrer Praxis, lese hier eure Fragen an Katja vor und gehe stellvertretend für euch mit ihr ins Gespräch und will es genauer wissen. Was brauchen unsere Kinder? Wie können Eltern die alltäglichen Herausforderungen meistern? Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
Willkommen beim Familienrat-Podcast.
Hallo lieber Matze, guten Tag.
Guten Morgen, liebe Katja. Ach, ich habe gute Laune schon wieder.
Ja, es geht mir auch so. Ja. Ich bin sehr happy mit dem Wetter. Ich merke immer wieder, dass es doch viel ausmacht und ich mag es einfach sehr, dass jetzt ist Juni und der Juni ist immer sehr schön. Der Mai ist auch schon toll, weil es noch so durchmischt ist und jetzt wird es doch schon konstanter warm. So empfinde ich es zumindest. Es ist Sommer.
Ich habe heute den ersten Tag, es ist der erste Tag, ich trinke jetzt im Juni keinen Kaffee.
Aha.
Also eine kleine Challenge zwischen einer Bekannten und mir, die hat gesagt, ich würde mal gerne einen Monat ohne Zucker probieren. Ich sagte, ich würde eigentlich gerne mal einen Monat ohne Kaffee. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es im Juni. Im Juni fällt das Aufstehen nicht so schwer und sie meinte auch, Zucker ist nicht so schwer im Juni, keine Ahnung. Und es ist heute der erste Tag, wo ich nicht wahnsinnige Kopfschmerzen habe und ich freue mich. Also ich glaube, die Suchtsymptome sind so langsam, schleichen sich so langsam aus und ich trinke einen Tee und bin wach.
Ja, schön.
Und bin so, hab mehr Energie. Also die letzten Tage waren wirklich, ich war unausstehlich.
Ja, wirklich, ja. Also Kaffee macht ja bei mir Wahnsinn. Ehrlich gesagt gar nichts.
Du spürst es gar nicht mehr. Du trinkst so viel Kaffee.
Nee, ich kann den trinken oder nicht. Also das ist, ich trinke den eigentlich eher so mal aus Routine oder mit anderen oder so, aber ja. Ich trinke ja auch viel Tee und so. Also das habe ich gar nicht. Zucker habe ich tatsächlich auch jetzt im Winter öfter gehabt und da finde ich auch im Sommer ist es gar nicht so aktuell, weil man nicht so viel, finde ich, auf dem Sofa liegt und denkt, ach, jetzt noch ein Stück Schoko.
Wahrscheinlich hat sie deswegen auch gesagt, ja. Ich kenne das im Sommer, ist bei uns natürlich absolute Eishochsaison, aber ich war total überrascht, wie das reinknallt, also wie der Koffeinmangel mir wirklich den Tag so richtig, also absolute Tiefs am Nachmittag, Kopfschmerzen.
Nee, also
ich war vollkommen, ich dachte so, was ist denn da los? Ist ja krass.
Ja, das ist doch gut, wenn man das ab und zu mal so merkt. Ich finde sowieso, das ist reduzierte, ich war jetzt unterwegs, über Pfingsten war ich im Zittauer Gebirge wandern mit meinem Mann und es war so toll, weil wir hatten wirklich alles auf dem Rücken, was wir brauchten. Und man weiß es ja manchmal vorher nicht, weil man kann es ja nur so ein bisschen antizipieren.
Eine Kaffeemaschine.
Genau. Kaffeemaschine.
Schreibmaschine.
Rechner.
Computer.
Nee, genau, eben nicht. Und das war schon das, also ich muss sagen, dass ich das immer wieder sehr erstaunlich finde, was man eigentlich alles nicht braucht. Also gut, es ist ja jetzt auch nur für ein paar Tage, ne? Aber ich mag einfach so dieses Gefühl, auch eben nicht abhängig zu sein und alles das, was man braucht, eben eine Flasche Wasser und nochmal Wechselsocken und vielleicht irgendwie nochmal ein Regencape oder sowas im Rucksack zu haben und dann irgendwo anzukommen. Und klar, da lässt man sich dann auch gut gehen, aber man bräuchte es nicht. Ja? Also deswegen, ich finde es ganz schön, auch mal ab und zu Sachen wegzulassen, bewusst mal zu gucken, was brauche ich eigentlich und wie geht's mir damit.
Absolut. Reduktion ist macht den Kopf frei. Ich merke das auch immer, wenn wir so, also wenn ich war jetzt, das weißt du, in Kenia und ich habe alle total schockiert, weil ich mit so einem Wochenendtäschchen gekommen bin.
Ich dachte schon Wochenendticket.
Nee, so ein Täschchen und hatte wirklich so einen Handgepäckkoffer eigentlich.
Ja, cool. Mhm.
Und die waren die ganze Zeit, Matze, hä? Und das Schlimme war, ich habe auch aus diesem Koffer nicht alles gebraucht in dieser Zeit. Ich musste natürlich auch waschen und ich war so, das Dümmste, was ich mitgenommen habe, stell dir das vor, ich habe 3 Bücher mitgenommen, wovon ein Buch 1000 Seiten hatte.
Wahnsinn.
Ich habe wirklich, ich dachte, sag mal, wie doof kann man eigentlich sein, dass man denkt, man hätte Zeit in Kenia, mal eben so 2000 Seiten wegzuflexen.
Aber soll ich dir was sagen?
Über diese Mitnahme habe ich mich sehr, sehr geärgert.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Genau das hatte ich. Ich hatte oben in dem Rucksack noch Platz und ich habe dann auch tatsächlich noch ein Buch eingepackt und bin dann zur Tür und dachte, nee, das, also es fühlt sich jetzt gut an, aber wahrscheinlich habe ich überhaupt gar keinen, wann soll ich denn lesen und dann auch noch ein Buch mitschleppen und so. Und als ich das dann meinem Mann erzählt habe, hat er gesagt, er hätte alle seine Bücher natürlich also nicht auf dem Rechner, sondern auf seinem iPhone, was er dann auch dabei hatte. Mhm. Ja, das mache ich ja nicht. Aber ich bin sehr froh, dass ich es ausgepackt habe und nicht mitgenommen habe. Ja.
Was war das Doofe, was du mitgenommen hast? Oder was nicht Doofe, was war das Unbrauchbare, was du dabei hattest?
Was war das Unbrauchbare? Ich überlege gerade, hatte ich tatsächlich nichts dabei. Da war ich auch ganz happy, was ich nicht gebraucht hätte. Das Einzige, was ich tatsächlich gebraucht hätte und was ich nächste Mal mitnehmen werde, ist eine Pinzette. Ich habe mir nämlich einen Splitter gezogen und ja, und ich dachte so, also jetzt eine Pinzette, und ich habe mich daran erinnert, dass wenn ich mit den Kindern unterwegs war, ich auch immer irgendwie in meiner Handtasche sowas wie eine Pinzette oder irgendwie oder ein Pflaster oder sowas dabei hatte. Pflaster hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber so eine Pinzette, wo man irgendwie mal so was aus dem Schuh oder aus dem Fuß ziehen kann oder auch
aus dem Auge,
genau. Aber ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, gab es eigentlich, ich überlege jetzt gerade, gehe im Geiste die Taschen durch. Es war alles auch an seinem Platz, und nee, ich habe nichts dabei gehabt, wo ich sage, das habe ich gar nicht genutzt.
Die Packkönigin Katja Saalfrank.
Ja, ich bin, sehr gut. Bin auch wirklich
das Packwunder.
Ja, ich war auch, als ich dann fertig war, dachte ich so, hä, das kann es eigentlich nicht sein, und ich hatte dann auch ganz doll Angst, irgendwas noch zu vergessen, aber es ist alles gut aufgegangen.
Fantastico. Super. Katja, ich habe eine Frage mitgebracht. Soll ich dir die mal vorlesen?
Ja, bitte, lass mal hören.
Das würde ich auch sagen. So, bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch kurz die Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Das sind Hylocare und YouTube Kids. Und dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Und nun zur Frage. Ilse schreibt, liebe Katja, lieber Matze, hier schreibt euch ein bekennender Fan. Das ist immer gut. Ich habe alle Folgen des Podcasts bisher gehört und auch die Sommerakademie mitgemacht. Vielen Dank, Katja, für Ihre wertvolle Arbeit. Mein Name ist Ilse, ich bin 38 Jahre alt. Gemeinsam mit meinem Mann, 42, meiner Tochter Juni, 6 und meinem Sohn Matteo, 3, lebe ich in einem großen Haus, welches wir noch mit meinem Bruder teilen, wobei die Lebensräume separat sind. Da wir genug Platz haben, beschlossen wir, nach reichlichen Überlegungen Wohnraum für ukrainische Gäste zur Verfügung zu stellen, aber auch ein gemeinsames Leben mit ihnen unter einem Dach zu führen. Anastasia und ihre Tochter Alicia, 3,5, leben in einem separaten Bereich hier im Haus mit eigenem Schlafzimmer, einer Wohnküche und eigenem Bad, dürfen sich aber überall frei bewegen, den Garten mitnutzen etc. Sie waren seit ihrer Ankunft Teil unserer Familie, was für uns Erwachsene kein Problem darstellt und oftmals eine Bereicherung ist. Besonders viel Zeitaufwand kostet es neben allen Formalitäten die anfängliche Krankheitsperiode von Alisa, ausgelöst wahrscheinlich durch Heimweh und posttraumatischen Stress, die zeitweise auch mit Krankenhausbesuchen einherging, die von mir aufgrund der Sprachbarriere begleitet wurden. Da merkten die Kinder wohl zum ersten Mal, hoppla, da sind jetzt 2 Personen mehr, die unsere Mama beanspruchen. Juni scheint die Situation zu verstehen. Sie hat unglaublich viel Verständnis und ist für ihr Alter sehr empathisch. Sie ist sensibel und hat ein unglaublich großes Herz, versucht es anderen recht zu machen und zu gefallen. Mein Matteo ist ein Wirbelwind, zudem noch sehr klein, und Küchenkakao-Gespräche sind noch holprig. Woher kommt dieses, also es geht auf einen Tipp von dir zurück, ja? Woher kommt dieses Mädchen, das ständig seine Schwester in Beschlag nimmt? Warum nimmt es ungefragt seine Spielsachen? Und wann gehen sie denn wieder? An dieser Stelle möchte ich ergänzen, dass Alisa bisher keinen Kindergarten besuchte und auch keine Cousinen oder ähnliches hat, mit denen sie aufwuchs. Sie wurde in ein Haus voller Spielsachen katapultiert mit 2 lebenslustigen Kindern und nimmt nach Herzenslust, was ihr gefällt, wobei sie eine Spur der Verwüstung hinterlässt. Mein Mann arbeitet viel, wir sind jedoch in unserer Kernfamilie im engen Kontakt und teilen uns auch auf, sodass jeder Zeit mit jedem verbringt und die Kinder auch mal Mama und Papa für sich allein haben, auch die Eltern sich. Es scheint alles gut zu laufen, und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich genau hinschauen sollte, um nichts zu übersehen. Wie kann ich trotz der neuen Situation meinen Kindern gerecht werden? Wie kann ich es ihnen so leicht wie möglich machen? Wie viel kann ich einem 3- und einem 6-jährigen Kind vom Krieg erzählen? Danke für eure Hilfe. Mit herzlichsten Grüßen nach Berlin, Ilse.
Ja, wow. Ja, danke. Du hast jetzt ordentlich gelesen. Da war viel, viel vorzulesen. Also, wenn ich das richtig verstehe, gibt es eine Familie, die 2 Kinder haben, Juni 6, Matteo 3, und die leben mit dem Bruder noch, also mit noch mehr Familien im großen Haus, und haben jetzt eine Mutter mit Tochter aufgenommen.
Mit Tochter aufgenommen, genau.
Genau, und die Tochter ist 3,5 und die haben jetzt sozusagen ihr Schlafzimmer, Wohnküche und einen eigenen Bad und dürfen sich überall frei bewegen, den Garten mit benutzen. Und wenn ich jetzt Ilse richtig verstehe, dann hat sie die Beobachtung gemacht, dass sozusagen die Familie aus der Ukraine sich ganz gut integriert hat und sie auch das Gefühl hat, dass die Kinder mit offenen Armen und Räumen sozusagen die Familie empfangen und das ganz gut regulieren. Und trotzdem möchte sie gerne genauer hingucken, weil, wenn ich es so richtig durch die Zeilen lese, dann ist es schon so, dass sie auch das Gefühl hat, dass ab und zu Grenzüberschreitungen stattfinden.
Ja.
Denn sie fragt, wie kann ich meinen Kindern gerecht werden? Also da hat sie vielleicht schon so die Idee, dass sie da nochmal genauer hingucken könnte und beschreibt ja eben auch Situationen, wo eben der Kleine ja das Gefühl hat, dass er viele Sachen abgeben muss und dass seine Räume eben nicht so geschützt sind, ne, mit einer Spur der Verwüstung, die dann damit einhergeht in seinen Spielsachen. Mhm. Und vielleicht können wir da nochmal genauer hingucken. Also habe ich irgendwas vergessen oder ist das auch so das, was du jetzt rausgelesen hast?
Das habe ich auch rausgelesen. Vor allen Dingen noch die Frage, glaube ich, die sich ja dann auch ergibt. Sie sucht, glaube ich, eine Erklärung auch für den Kleinen und dann eben auch die Frage, wie viel kann ich dem eigentlich vom Krieg erzählen? Mhm. Vielleicht auch, um eine Berechtigung, eine Rechtfertigung für all das zu finden, zu erklären, guck mal, es ist doch aber so und so weiter. Also und da spüre ich eine Unsicherheit. Wie kann man es erzählen?
Also wir haben ja schon mal auch eine Folge, wie viele andere Menschen auch, gemacht dazu, zum Thema, wie kann man diese Situation Krieg
mit Kindern besprechen.
Auch mit Kindern besprechen, genau. Und ehrlich gesagt würde ich das hier tatsächlich ein Stück vernachlässigen, weil darum geht es überhaupt nicht. Also ich glaube, es würde reichen zu sagen, weil, also das, ich sag mal so, wenn wir jetzt anfangen würden, Matteo mit seinen 3 Jahren zu erklären, pass mal auf, da ist Krieg und da werden Leute umgebracht und so weiter, dann ist ja die Annahme, dass die Erklärung dazu führt, dass Matteo sagt, ah, okay, ja, vielen Dank, dann ist es natürlich alles in Ordnung. So. Und also ein bisschen plakativ gesagt.
Ganz
und das
genau.
Kann er ja noch nicht. Also er kann das noch nicht in dieser Art und Weise verknüpfen. Und ich glaube, es würde einfach reichen zu sagen, die haben im Augenblick kein Zuhause. Und damit ergibt sich das, dass wir unser Zuhause hier teilen. Das reicht, glaube ich, in dieser Situation. Jetzt mal davon ausgehend, dass Ilse und ihr Mann natürlich vorher, sie haben ja auch gesagt, nach reichlicher Überlegung und so weiter, haben sie die Kinder ja wahrscheinlich auch mit einbezogen und haben auch schon erzählt, wie die allgemeine Situation ist. Das muss man jetzt nicht nochmal aufgreifen, ja, weil es schwierig ist, weil es sehr abstrakt ist, das so zu verknüpfen. Was mir auffällt und was ich total wichtig finde, jetzt unabhängig davon, wo die Menschen herkommen und warum die da sind in dem großen Haus, ist, dass ich die Fragen von Matteo sehr gut verstehen kann. Also woher kommt das Mädchen, beziehungsweise warum ist die da? Und ich finde diese Frage, warum nimmt das Mädchen einfach, ohne zu fragen, die Spielsachen von mir und wann geht die denn wieder?
Mhm.
Das finde ich sehr berechtigte Fragen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind das auch Fragen, die wir uns vielleicht gestellt haben, als wir überlegt haben, wie können wir helfen, wie können wir, also ich habe hier ja jetzt auch, oder wir haben jetzt hier auch sozusagen ein Gästezimmer und ich habe auch ehrlich gesagt viele Freunde, die das gemacht haben, spontan gemacht haben, Menschen aufgenommen haben, auch in den Anfängen und wo eben genau diese Fragen auch aufkamen, ja, welche Räume stehen dann mir noch zur Verfügung, wo ist der Raum meines Gastes und einen Gast zu haben über 3 Tage oder vielleicht auch mal eine Woche oder 2 Wochen ist ja was ganz anderes, als wenn ich jemanden aufnehme langfristig bei mir in meinem intimsten, persönlichsten Raum, weil da ist dann eben, da wird vielleicht 2-mal noch gefragt, kann ich die Kaffeemaschine mitbenutzen oder, haben wir heute auch schon gehabt, die Kaffeemaschine, oder kann ich das Brot nehmen oder so, ne, das fragt man vielleicht 2-mal und dann gibt's aber eben schon auch Routinen oder dann eben Gewohnheiten und dann schon auch die Frage, wo ist meins und wo ist deins und wo ist mein Raum und wo ist dein Raum und ja und wann kann ich den Raum auch wieder für mich nutzen? Also das sind schon Fragen, die ich auch bei meinen Freunden mitbekomme, dass so die Frage ist, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt ist die Situation, man hat sich ja sozusagen hier in Deutschland zumindest so ein Stück integriert, ja, in unseren Alltag. Und jetzt ist die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Und deswegen, wir Erwachsenen stellen uns diese Frage und ich finde es total legitim und natürlich auch klarer, wenn so ein Kind irgendwie sagt, warum ist der da und warum ist der in meinem Zimmer, der Mensch, und wieso nimmt der einfach meine Sachen und wann geht er eigentlich wieder? Also das sind sehr, sehr nachvollziehbare Fragen, weil die haben auch mit Sicherheit zu tun, mit Orientierung, mit Klarheit, mit eigener Wahrnehmung des Raumes, ja, der und auch mit eigenem, ja, mit Eigentum. Also das ist ja etwas, was Kinder auch in der Entwicklung für sich begreifen. Was ist meins? Was ist deins? Wer bin ich? Wer bist du? Das sind alles ganz wichtige Entwicklungen. Und da geht es ja auch schon bei Geschwistern, da haben wir auch hier schon oft drüber gesprochen, auch immer wieder darum. Ja, was gehört meinem Bruder, meiner Schwester? Was gehört mir? Darf ich Nein sagen, wenn meine Schwester, mein Bruder von mir etwas möchte? Und da ist ja meine Haltung ganz klar, ja, du darfst Nein sagen. Und an so einer Stelle würde ich Ilse nochmal den Impuls geben, genauer hinzugucken, dass sozusagen, wenn sie für sich als Eltern den Raum öffnen, grundsätzlich, und sie hat ja auch gesagt, für sie ist es wichtig oder es ist jedenfalls die Situation so, dass die Mutter und ihr Kind auch einen eigenen separaten Raum haben. Also das heißt, sie hat für sich diesen Raum geschaffen und das war ihr, also war möglich, da auch den Gästen eigene Räume zur Verfügung zu stellen. Und jetzt ist es aber so, dass eben die Kinder ihre Räume ja völlig frei öffnen im Augenblick offensichtlich.
Ja.
Ja? Und da nochmal hinzugucken, auch die Räume der Kinder ein Stück deutlicher zu machen und den Kindern auch zuzugestehen, zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht. Und das ist mein Spielzeug. Und da eben auch Regelungen zu finden, dass diese Spielsachen eben auch den Kindern gehören und dass sie da auch, das heißt ja nicht, dass dann das Gastkind sozusagen ohne Spielsachen da ist. Aber das sind ja ganz, ganz gängige Dinge, die man im sozialen Kontakt auch miteinander lernt. Auch zu fragen, darf ich das haben oder nicht? Und da ist ja auch das andere Kind mit den 3,5 Jahren genau in der gleichen Phase. Und da müsste man eben auch gucken, wo ist der Raum des Gastkindes und wie kann man das gut moderieren? Ja, so. Also das ist so das, wo die Familie nochmal genauer hingucken könnte, dass die Kinder auch ihre geschützten Räume trotzdem haben und nicht nur, weil jetzt die Eltern sozusagen ihr Herz und ihre Tore öffnen, alles öffnen müssen.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat etwas genauer vorstellen. Unser erster Werbepartner ist Hylocare. Jeden Tag verlangen wir unseren Augen sehr, sehr viel ab. Ständige Bildschirmnutzung, trockene Luft, Kontaktlinsen oder auch eine Schwangerschaft können unsere Augen austrocknen. Dafür gibt es jetzt eine einfache und sichere Lösung. Hylocare, befeuchtete Augentropfen von Ursafarm, ist eine tägliche Pflege für gestresste Augen, die obendrein vor dem Austrocknen schützt. Die Augentropfen geben Feuchtigkeit und Frische zurück, sind ohne Konservierungsmittel, sind auch mit Kontaktlinsen sehr gut verträglich und durch die patentierte Komoot-Flasche sind sie zudem auch für Einsteiger leicht zu verwenden. Mehr Infos findet ihr online und dazu könnt ihr jetzt dreimal einen Amazon-Gutschein im Wert von je 100 Euro gewinnen. Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Hylocare für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist YouTube Kids. YouTube Kids ist eine App extra für Kinder und ermöglicht ihnen, ihre eigenen Interessen zu erforschen und zu entdecken. Die App ist speziell für Kinder und ihre Bedürfnisse gebaut worden und kann kinderleicht mit Sprache und extra großen Buttons gesteuert werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Eltern können Profile für ihre Kinder anlegen, die auf individuelle Interessen eingehen und nur Content anzeigen, der für das jeweilige Alter geeignet ist. Die App enthält Filme und Videos von ausgewählten Partnern zu den Themen Entertainment, Inspiration und Lernen. Und so können Kinder sicherer und frei ihre Interessen entdecken, vertiefen und sich inspirieren lassen. Mit YouTube Kids können Kinder in einer sicheren Umgebung eigenständig anhand von einer Vielzahl von Videos die Welt entdecken und ihre Interessen erforschen und das auch gemeinsam mit ihren Eltern. Für den Sommer gibt es eine Reihe an How-To-Videos, die zu gemeinsamen Aktivitäten inspirieren. Zum Beispiel gibt es da Eis zubereiten, basteln, den Garten bepflanzen, Insekten erkunden und vieles mehr. Schaut am besten einmal in der App vorbei. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner YouTube Kids für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge.
Also es ist ein bisschen, du hast es ganz am Anfang gesagt, jetzt mal unabhängig, woher die kommen. Ich glaube, das ist, fand ich einen sehr wichtigen Satz. Ich glaube, das schwingt natürlich auch. Man möchte das
vollkommen verständlich, ne? Also so zu sagen, ich möchte auch, wir möchten diesen Menschen helfen, wir wollen die aber jetzt nicht irgendwo abstellen, sondern wir möchten die integrieren, wir möchten denen helfen und so weiter und so fort. Das ist total klar, aber dieses Bedürfnis, was der Kleine hat, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Das habe ich so gefühlt sozusagen so ein bisschen, ne? Dass man sagt, okay, was für ihn ist das erstmal, der kann das vielleicht gar nicht begreifen, muss er auch gar nicht. Für ihn ist das erstmal, hier wird mein Raum, meine Grenze sozusagen übertreten.
Ja. Und es zwar hat, ordentlich, ne? Also da Spur der Verwüstung.
Ja,
ne? Das,
genau.
Also da ist sozusagen, ja eben, also Verwüstung ist ja auch ein krasser Begriff, ist ja eigentlich auch fast ein Kriegsbegriff, ne? Also ja. Auch wenn er jetzt hier nicht genannt ist, aber ich finde das auch sehr gut, den so zu benutzen, weil das ist, glaube ich, auch das, was vielleicht Matteo spürt, ja, dass er dann irgendwie sozusagen seinen eigenen Raum verwüstet wiederbekommt und eigentlich sagt, wo bin ich eigentlich hier, wo ist eigentlich mein Schutz, wo ist meine Sicherheit?
Genau, und das ist, glaube ich, dann kann eben dann doch, also ne, auf der einen Seite sagt man, okay, das sind jetzt Menschen, die aus der Ukraine kommen, natürlich wichtig zu helfen. Wie wäre das, wenn die das nicht wären? Habe ich mich gefragt, ne? Ja. Wie wäre das, wenn das einfach, in Anführungsstrichen, Mitbewohner wären, die aus zwei Orten entfernt kommen und eine Scheidung oder eine Trennung und die brauchen jetzt Platz. Wie wäre das dann?
Ja, oder auch man kann es noch banaler machen, einfach einen Freund kommt zu Besuch.
Ja.
Also das haben wir ja auch schon mal hier besprochen, dass es da auch darum geht, dass die Erwachsenen ein bisschen unterstützen, insofern, als dass ja da ein Besuch in meinen Raum kommt. Und ich habe ja dann immer dieses Beispiel, wenn wir jetzt eine Party feiern oder so, dann überlegen wir ja auch, wo hängen die Leute ihre Jacke auf, und dann sagen wir, ihr könnt es ins Schlafzimmer aufs Bett schmeißen oder so, aber wir gehen jetzt nicht davon aus, dass sozusagen das Schlafzimmer mit zur Party gehört, sondern wir räumen die Sachen weg, wir bauen auf, wir schaffen Räume dafür, dass die Gäste sich wohlfühlen, und alles das, was uns dann intim und persönlich und wichtig ist, das stellen wir zur Seite, damit es eben die Menschen nicht sehen oder nicht benutzen. Ja, und so ist das eben, das sind wir Erwachsene, wir haben das schon gelernt. Und für die Kinder ist das eben etwas, was sie erst erfahren. Und deswegen sind ja auch so Freundschaftsbesuche oder sowas, ne? Das ist eben, das klingt so banal, ja, da kommt jetzt heute Nachmittag ein Besucherkind, ja. Und trotzdem sind das immer ganz spannende und lehrreich und wertvolle Situationen. Und so eine Situation ist es ja letztlich jetzt auch, ja. Mhm. Und also ich will einfach noch mal so ein bisschen sensibilisieren für die Räume der Kinder und für das Teilen. Darum geht es ja letztlich, ne? Also ich teile meinen Raum, ich teile meine Spielsachen, ich teile mein Leben. Und wenn es um diese Dinge geht, die ich teile, meine Räume, meine Spielsachen, dann ist es so, dass wir ja erstmal evolutionsbedingt nicht unbedingt auf Teilen aus sind, wenn es um Menschen geht, die nicht zu unserer Kerngruppe gehören. Und evolutionsbedingt war es auch ganz wichtig, dass wir eben geguckt haben, dass die Ressourcen erstmal an unsere Familie gehen und dass unsere Familie erhalten wird. Ja, also das heißt, teilen und abgeben ist erstmal also liegt nicht in unseren Genen, ist eine erworbene Eigenschaft, ja, die wir Menschen entwickelt haben, weil wir auf Verbindung auch ausgelegt sind. Ja, das ist das Spannende. Und wenn wir abgeben und teilen, dann haben wir eigentlich drei Voraussetzungen, oder um das zu lernen. Natürlich gibt es Menschen, die sind mehr freizügiger, und es gibt Menschen, die sind weniger freizügiger, und dann gibt es auch Sachen, die sind einem mehr wichtig oder weniger wichtig. Ja, also jetzt in diese Differenzierung will ich nicht reingehen, aber was mir wichtig ist, ist nochmal zu sagen, dass wir das erst lernen, über Erfahrung zu teilen und auch Freude dabei zu haben, und dass das eine Entwicklung ist, in der jetzt beide Kinder von Ilse gerade sind. Und das,
also das haben die jetzt noch nicht sozusagen. Also die haben noch nicht diese Freude, habe ich das richtig verstanden?
Na doch, also sie haben es noch nicht konstant. Also weil sie noch nicht sozusagen in ihrer Ich-Entwicklung so stabil und konstant und ausgereift sind, wie eben wir Erwachsenen mit 20, 30, 40. Ja, das heißt, die sind noch in der Entwicklung, und was man eben, man braucht bestimmte Erfahrungen, um wirklich konstant auch ohne ständig in Mangel zu geraten und in den eigenen teilen und abgeben zu können. Und das sind drei Erfahrungen, die es braucht, nämlich einmal die Empathieentwicklung, also wirklich eine stabile Empathieentwicklung. Und Empathie entwickeln wir dadurch, dass Menschen mit uns empathisch sind und nicht, indem sie sagen, du musst jetzt abgeben.
Mhm.
Ja, also wenn ich erlebe, dass jemand mit mir nicht einfühlsam ist, dann werde ich eher hart und ziehe mich zurück und werde eben nicht offen. Oder ich gehe in das Gegenteil, alle Grenzen sind offen und ich lasse alles überrennen. Ja, also weil wir jetzt hier auch gehört haben, Juni hat ein großes Herz und gibt immer alles ab und so. Also da ist auch wichtig zu gucken, dass das fühlt sich immer erstmal gut an. Und trotzdem darf Juni auch sagen, nein, ich will das nicht. Aber wenn sie das Gefühl hat, ihre Eltern wollen, dass sie ja sagt, dann sagt sie auch eher ja und sagt eben nicht nein. Und das heißt also Empathieentwicklung, es gibt da auch verschiedene Stufen noch. Also es gibt sowas wie die nachahmende Empathie. Ja, genau. Also das heißt, ich sehe meine Eltern geben etwas ab oder das ist so dieses, wenn du traurig bist, gebe ich dir meinen Teddy. Ja, weil ich sozusagen von erfahren habe, das ist sozusagen mein Trost. Aber ich kann noch nicht sozusagen antizipieren, was braucht denn jetzt der Matze in seiner Situation? Also braucht er vielleicht seinen Teddy oder braucht er vielleicht ein Kühlpad oder sowas? Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Also es ist, ich bin eher bei mir und bei dem, was ich erlebe, weil ich das auch schon erlebt habe. Das ist sozusagen das Nachahmende. Und deswegen ist es auch so, dass wir bei unseren Kindern das ja auch merken. Also, dass die Kinder jetzt nicht gar nicht empathisch sind oder gar nicht mitfühlen. Ne? Fängt ein Kind an zu weinen, gibt es viele Kinder, die auch einfach mitweinen. Ja, so. Und das mitspüren. Das will ich nicht sagen, aber die Empathie an sich heißt ja wirklich Perspektivwechsel. Das heißt, ich fühle mein Gefühl und fühle innerhalb meines Gefühls ein Gefühl bei dir mit und kann aber mich so weit davon distanzieren auf einer Metaebene, dass ich merke, es ist deine Trauer und es ist dein Schmerz und nicht meine, auch wenn ich ihn mitfühle in mir. Also es ist ja ein hochkomplexer Vorgang, der über die ganze Entwicklung dauert. Ja, und wir kennen ja auch leider, muss man sagen, viele Erwachsene, die, obwohl sie ausgereift sind von den Nervensystemen her, wenig empathisch sind. Das führt jetzt zu weit, um das zu erläutern, wo das herkommt. Aber ich will damit sagen, es ist keine automatische Entwicklung, sondern die Entwicklung dauert und es braucht bestimmte Erfahrungen innerhalb dieser Zeit, um Empathie zu entwickeln. Vor allen Dingen empathische Menschen um uns herum. Das ist mal so das eine. Da mache ich mir aber keine Sorgen bei Ilse, weil da habe ich schon das Gefühl, dass sie da sehr, sehr empathisch ist. Ja. Das zweite ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, nämlich ich muss die Erfahrung gemacht haben, dass ich über das, was mir gehört, frei verfügen kann, jederzeit. Dass mein Eigentum wirklich mein Eigentum ist. Also, dass Ilse und ihr Mann jetzt so freizügig sein können, hat damit zu tun, offensichtlich, sie haben ja, sagen ja auch, sie haben ein großes Haus, das gehört ihnen. Und da können sie drüber verfügen. Sie können sagen, du darfst da rein, du darfst da nicht rein. Und zwar ganz sicher. Ja, also es ist nur eine Erfahrung wahrscheinlich, die sie gemacht haben mit Eigentum und Besitz. Aber das ist eben etwas, was wir auch bei Kindern oft unterschätzen, weil wir denken, wir müssten Kinder zum Teilen erziehen. Und die, und indem wir ihnen sozusagen über den Kopf erklären, du musst Sachen abgeben, ja, nehmen wir ihnen eigentlich diese wichtige Erfahrung, dass sie von sich aus einen Impuls entwickeln, den sie eigentlich in sich tragen, weil sie sind Verbindungswesen. Wir wollen es den Menschen, die wir mögen, auch recht machen. Ja, wir wollen uns miteinander verbinden. Diese Erfahrung ist trotzdem ganz wichtig. Und die, damit meine ich jetzt nicht, dass man erst ein Haus kaufen muss, sondern ich meine, das ist mein Buch, das ist meine Spielsache, das ist mein Zimmer. Und zu sagen, die Tür geht zu und ich möchte jetzt für mich sein und dass das respektiert wird. Und zwar ohne Wenn und Aber. Man kann darüber traurig sein oder man kann irgendwie merken, dann ist heute Nachmittag das Zimmer zu und wir können nicht zusammen spielen. Und ich finde das ehrlich gesagt auch für Alicia, also für das Gastkind, eine ganz wichtige Erfahrung, dass sie ernst genommen wird. Also dass sie, weil wenn ich sage, heute nicht, heißt das ja morgen schon. Und das ist ja auch eine Klarheit, ne? Und dann sich zu freuen auf jemanden und zu sagen, heute spielen wir zusammen und sich trotzdem die Freiheit rauszunehmen, heute oder jetzt möchte ich für mich alleine sein. Das ist ja eine viel intensivere Erfahrung, als immerzu das Gefühl zu haben, ich kann immer und überall immerzu rein. Da erlebe ich mich ja gar nicht. Ich erlebe mich ja nur im Kontakt mit anderen. Ja. Also das heißt, da dürfen, glaube ich, beide Kinder oder alle Kinder eine gute Erfahrung machen. Und ich plädiere einfach an dieser Stelle dafür, dass Ilse da nochmal genauer hinguckt und auch vielleicht mit den Kindern, um mal jetzt was ganz praktisch auch nochmal einen Hinweis zu geben, guckt, welche Sachen können denn alle Kinder haben. Da gibt es vielleicht auch nochmal Unterschiede mit Juni und mit Alicia. Welche Sachen stehen allen zur Verfügung? Und an welchen Stellen sagt Matteo, das gehört mir? Und das darf keiner haben. Und da darf dann auch Ilse, wenn Matteo nicht da ist oder auch wenn er da ist, auch Matteo unterstützen, wenn Alicia da rein möchte und sagen, du, das gehört jetzt Matteo, das kann er dir nicht geben, aber schau, das kannst du haben.
Ja, das haben wir zu Hause tatsächlich mit unserem Hund, ja, also so auch unser Sohn möchte nicht, also ist so ganz blöd, unser Sohn möchte nicht, dass der Hund in sein Zimmer kommt. So, das ist sozusagen sein Reich. Er möchte auch nicht, dass ich da oft reinkomme, aber das ist eine andere Sache. Fand ich aber auch total in Ordnung, das zu sagen, so, nee, und der geht da auch nicht rein. Der bleibt auch, wenn die Tür offen ist, bleibt er jetzt mittlerweile, so gut erzogener Hund, an der Schwelle sitzen.
Sehr gut.
Es ist aber, ich finde wirklich, dass es eine gute Erfahrung ist, auch für ein Kind, dass das Kind das sagen darf und auch lernt zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Das überschreitet meine Grenze. Ich glaube wirklich, also wie du sagtest, dass es eine gute Erfahrung ist, die da alle Kinder machen können. Und die haben ja auch von einem Garten geschrieben. Es ist ja auch möglich, ne, zu sagen, hier im Garten, da sind Spielsachen und das ist das noch und ein Trampolin vielleicht oder was auch immer.
Ja.
Und der Kleine kann aber auch sagen, so, nee, hier in mein Zimmer habe ich hier keine Ahnung, was total kompliziert ist, aufgebaut. Ich kann das total nachvollziehen. Also
ja, genau. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist nochmal wichtig, weil mit dem Zimmer von deinem Sohn ist total nachvollziehbar. Und ich glaube, in diesem Prozess gibt es oft Dinge, die Erwachsene nicht nachvollziehen können.
Ja.
Also, dass zum Beispiel dann, was weiß ich, ein Buch oder irgendetwas anderes, dann manchmal behaupten auch Kinder, das gehört mir. Mhm. Und das darf man auch nicht vergessen. Die beiden sind in der Autonomiephase. Über Alicia kann ich jetzt nicht so viel sagen. Da wurde ja auch so ein bisschen, hat Ilse erzählt, dass die auch belastet ist, ne, mit den Folgen ihrer Geschichte. Aber bei Matteo würde ich jetzt einfach erstmal sagen, der ist mitten in der Autonomiephase, der ist ein Wirbelwind, schreibt Ilse auch. Und da wäre es einfach wichtig, auch ihm ganz viele Räume zur Autonomie, zur eigenen Entscheidung zur Verfügung zu stellen und nicht so in den Machtkampf zu gehen und ihm zu sagen, du musst aber abgeben, du musst heilen und das alles so grenzenlos zu öffnen, sondern wirklich ihm das zuzugestehen, weil die Kinder öffnen sich ja schon sehr für Gäste, ne?
Ja.
Und sind da sehr kooperativ, weil sie eben auch mit ihren Eltern in der Weise kooperieren, auch mit den unausgesprochenen Wünschen. Und ich meine, sie haben ja auch gar keine andere Wahl erstmal, ne? So. Also deswegen, das wäre mir wirklich wichtig, dass Matteo da Nein sagen darf, Juni im Übrigen auch. Und vielleicht wäre das auch mal, weil Küchen-Kakao-Gespräch hier auch angesprochen wurde, nochmal etwas, was man vielleicht mit Juni auch nochmal besprechen könnte, dass eben Ilse zu ihr sagt, du, ich merke das, dass du hast ein riesengroßes Herz und dir ist das ganz wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen und wie geht's dir denn? Gibt's irgendwas, wo es manchmal auch zu viel ist und wo du auch, also nochmal quasi diese in Anführungsstrichen Erlaubnis auch zu geben, Nein zu sagen.
Ja, also nicht sozusagen, es gibt ja manchmal sehr unkomplizierte Menschen und die werden manchmal übersehen. Ja,
weil sie so unauffällig sind.
Weil sie so unauffällig sind oder weil sie so, ja, so mitmachen, ne? Und so sagen, dann denkt man, ja, also ich kenne das manchmal, ne? Mitarbeitende sind genügsam und irgendwann kommt es aber doch raus. Und das ist dann, ich glaube, das ist bei Kindern, sollte man eben diesen Raum, genauso wie bei Mitarbeitenden, sollte man den Raum auch geben zu sagen, nee, übrigens, du darfst auch sagen, wenn es dir zu viel ist.
Ja, ja. Also ich will nochmal sagen, weil mir das so wichtig ist mit diesen Räumen und eigenen Grenzen und weil Ja und Nein sind ja ganz wichtige Botschaften. Und immer nur ein Ja ist keine Positionierung. Ein Ja wird nur zur Positionierung, wenn es auch mal ein Nein geben darf. Ja, dann spüre ich, da stehst du. Ja, weil ansonsten sind alle Räume offen und ich weiß gar nicht genau, wo du stehst, wenn du immer sagst, ja, mach. So, weißt du, was ich meine?
Also absolut.
Sich klar zu positionieren. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, finde ich auch, den wir in unserer Gesellschaft brauchen, um jetzt mal den großen Rahmen zu spannen, Bogen zu spannen, dass wir ja eigentlich eben wir wollen weder Menschen, die immer nur das machen, was andere ihnen sagen, noch wollen wir Menschen, die nur Nein sagen oder nur Ja sagen, sondern wir brauchen Menschen, die sich positionieren, die gestalten, die in Auseinandersetzungen gehen, die, also ganz positiv gesehen, ja, die irgendwie in Dialog gehen. Und das ist etwas, was man hier im Kleinen einfach sehr, sehr gut erfahren kann und wo die Kinder einfach auch Unterstützung brauchen.
Also auch vielleicht nochmal zu ergänzen, wenn du den großen Rahmen spannst, ein Ja ist noch keine Positionierung, aber ein Nein auch nicht. Ne? Also es braucht immer beides.
Stimmt. Ja, es braucht immer beides, genau. Und natürlich automatisch könnte man jetzt sagen, ein Ja zu mir ist immer auch ein Nein zum anderen. Aber ich finde schon, die Frage ist schon, sende ich immer nur ein Ja im Sinne nach außen. Du kannst reinkommen. Dann weiß ich immer noch nicht, wie findet das der andere? Wo steht der? Was will der eigentlich? Der wird nicht sichtbar. Ja.
Es braucht beides, ja.
Genau. Und die dritte Erfahrung, also wir hatten jetzt Empathie, wir hatten sozusagen das bedingungslose Verfügen über Eigenes. Mhm. Und die dritte Erfahrung ist tatsächlich dann auch ziemlich logisch, finde ich, in dieser Folge, die Erfahrung, dass es Freude macht, etwas zu teilen. Mhm. Und dass man nichts verliert, wenn man etwas abgibt, sondern dass man etwas gewinnt. Ja, und da hast du so schön das Trampolin angesprochen. Ja, also wenn wir zusammen auf dem Trampolin springen, ist das ja viel schöner, als wenn ich alleine drauf springe. Wenn ich das teilen kann, ich darf diese Erfahrung machen, dass ich Nein sage, das gehört mir. Und gleichzeitig gibt es Dinge, die wir teilen, die ich abgebe und merke, wie schön das ist, wenn ich Freude daran habe, auch wenn der andere sich freut. Und diese Erfahrung wird automatisch vermutlich bei Ilse und ihrer Familie da sein. Insofern geht es da vielleicht vor allen Dingen um die ersten beiden Punkte und vor allen Dingen darum, dass Matteo seine Räume klarer machen darf und da auch Unterstützung bekommt.
Siehst du, da haben wir wieder gedacht, wir können vielleicht gar nicht so viel zu sagen und dann war es doch viel.
Ja, war es wieder ausführlich. Ja,
war es wieder ausführlich. Wie schön. Also ich glaube, ich habe die Frage beantwortet bekommen, sozusagen stellvertretend.
Ja, und ich habe noch einen, du weißt ja, ich könnte immer noch was dazu sagen, auch wenn wir jetzt schon länger sprechen, ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, nämlich die Frage, wann geht die eigentlich wieder? Das ist etwas, es hat ja was mit Struktur zu tun, ne, und Verlässlichkeit. Wird das jetzt immer so sein? Bis wohin wird das sein und so weiter? Das finde ich tatsächlich, sollten Ilse und ihr Mann für sich auch nochmal überlegen. Also werden die nächsten 3, 4, 5, 6 Jahre da sein? Mhm. Wie ist das perspektivisch gedacht? Also das kriege ich auch so im Freundeskreis einfach mit, dass das jetzt so erste Gedanken sind, dass man so überlegt, wie kann wieder so ein Stück Normalität einkehren? Gibt's da, welche Möglichkeiten gibt's überhaupt? Wozu hat man sich verpflichtet? Wozu möchte man sich verpflichten? Ja, bleiben die jetzt da? Gehören die zur Familie mit dazu? Das kann ja auch eine Entscheidung sein. Und das vielleicht auch dann mit den Kindern zu besprechen, insofern, als dass man sagt, na, die bleiben jetzt erstmal, keine Ahnung, bis zum Winter. Oder so, ne, dass man so einen Überblick hat, dass die Kinder das irgendwie wissen und dann setzt man sich eben im Winter nochmal zusammen. Aber so dieses eigentlich gar nicht zu wissen, wird es jetzt jeden Tag so sein und gar keine Orientierung zu haben, könnte eben auch nochmal Sicherheit wegnehmen. Und wenn man da so eine erste Etappe erstmal benennt, dann kann das auch Sicherheit geben.
Sehr gut. Katja.
So, jetzt bin ich fertig.
Jetzt. Sehr gut. Katja, vielen Dank. Ich muss jetzt raus mit dem Hund.
Deswegen. Ja, dann bitte nicht in das Zimmer deines Sohnes.
Nein, auf keinen Fall.
Sondern wirklich raus. Und war schön, mit dir zu quatschen.
War schön, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Schöne Woche. Dir auch. Tschüss, tschüss.
Bis dann. Ciao.
Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen und Eltern, die dann auch mal nicht weiter wissen. Das ist gar nicht schlimm. Das Wichtigste ist, dass ihr mit euren Fragen nicht alleine bleibt und euch nicht zurückzieht, sondern in Austausch geht und im besten Falle natürlich an uns schreibt. Wir freuen uns auf eure Fragen.